Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Ein frohes, neues, glückliches und vor allem gesundes Jahr 2025 wünschen wir von Anpfiff 15:30 all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir hoffen, ihr hattet alle schöne Weihnachtstage, einen guten Übergang und seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Auch dieses Jahr hat für alle Fußballverrückten wieder einiges zu bieten. Sowohl die Bundesliga, aber auch die Frauen-EM in der Schweiz und die ins Leben gerufene FIFA-Club-EM im Sommer werfen weit ihre Schatten voraus. Viel Fußball, über den es zu sprechen gilt, auch in diesem Jahr wieder mit Fabi und Sören. Grüß euch.
Hallo, frohes Neues auch von meiner Seite aus. Heute aus dem sonnigen Meerbusch, klirrend kalt, dafür sonnig, liegt wahrscheinlich am Ergebnis der Bayern vom Wochenende. Und ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Frauen-EM und Club-WM war noch so weit weg. Aber jetzt, wo wir wieder anfangen, über Bundesliga zu sprechen, ist es natürlich wieder präsenter.
So sieht's aus. Ruckzuck geht's. Aber ich denke mal, du hast die Weihnachtstage mit Sport auch ganz gut noch füllen können.
Definitiv. Wie mittlerweile ja viele Zuhörer wissen, bin ich ja auch großer Football-Fan. Unter anderem auch gestern und am Samstag voll auf meine Kosten gekommen, so auch an Weihnachten. Bin da auch sehr dankbar für, dass es Sportarten gibt, die auch ja an den Feiertagen letztendlich stattfinden. Von daher konnte ich es sehr, sehr gut überbrücken.
Sehr schön. Gut, Sören hat uns eine Sprachnachricht zukommen lassen, in der er sich schon für die erste Folge im neuen Jahr entschuldigt, ist beruflich unterwegs, ist im hohen Norden unterwegs auf, ja, wie soll man es nennen, Fabi, auf Scouting-Tour, glaube ich, für seine Agentur. Das lassen wir ihn natürlich durchgehen. Nachher bekommen wir von ihm noch eine Einschätzung vom Bochum-Spiel. Die spiele ich nachher mal mit ein. Und ansonsten wünscht Jörn natürlich auch allen auch ein frohes, neues, gesundes Jahr und er hofft natürlich weiterhin, dass der VfL in der Liga bleibt und ich denke mal, ihn hören wir dann in der nächsten Folge wieder. So, Fabian, genau. Lass uns beide einfach mal starten mit der Bundesliga. Du hast ja schon in der letzten Folge vor der Weihnachtspause angeteasert. Du freust dich richtig, hast dich richtig gefreut auf die Ansetzung dieses Spieltages. Und er hatte das Spiel BVB gegen Bayer 04 Leverkusen, ein richtiges klasse Spiel. Vom Namen her war es das auch am Ende?
Es war auf jeden Fall ein sehr gutes Bundesligaspiel zu gucken, lag natürlich, glaube ich, auch am Spielverlauf. Werden wir gleich auch nochmal im Detail drauf kommen, dass die Dortmunder dann sogar noch die Chance bekommen, zum Ende hin mit einem Elfmeter, der meines Erachtens eher fragwürdig war, wirklich wieder auf den Ausgleich zu drängen. Unabhängig davon, glaube ich, so wie die Sterne standen, hat sich das ja vor dem Spiel noch tatsächlich eher Richtung Leverkusen verschoben mit der Krankheitswelle beim BVB. Was ein bisschen schade war, weil ich glaube, so ein Freitagabendspiel, Rückrundenauftakt ins neue Jahr mit beiden Mannschaften in Bestbesetzung wäre dann, glaube ich, doch nochmal ein bisschen was anderes gewesen. Trotzdem ist es ja wenig zu entschuldigen, wie der BVB vor allem in der Defensive aufgetreten ist. Schema F, Flanke von außen, Grimaldo, Abnehmer Schick in der Mitte. Ist so das Bild, was bei mir hängen geblieben ist. Tatsächlich ging natürlich auch für Leverkusen gut los. Teller mit dem 1-0 nach 27 Sekunden. Ball perfekt getroffen und tatsächlich kann man dann auch unseren Zuhörern sagen, in unserer Gruppe haben wir uns schon fast darauf verständigt, dass nach dem 2-0, dass wir alle umschalten können, sind dann doch am Fernseher geblieben, weil die Dortmunder zurückkamen. Aber ja, am Ende des Tages glaube ich, die Leverkusener das Ergebnis über die Zeit gebracht. Das war jetzt kein Gala-Auftritt, am Ende aber auch egal, die 3 Punkte mitgenommen auswärts in Dortmund. Und für die Dortmunder das Schlimmste eigentlich, ja, neben dem Auftreten in der Defensive vor allem die Konsequenz der Niederlage. Und wenn man sich dann die Tabelle anschaut, auf Platz 8 mittlerweile vollkommen den Anschluss nach oben verloren. Jetzt sind es 5 Punkte auf die Champions-League-Plätze. Es kann eine ganz, ganz schwierige Saison werden, wenn sich nicht einige Dinge ändern. Dazu der Kader halt meines Erachtens viel zu dünn besetzt. Jetzt noch, glaube ich, heute wie sagt man da, frisch oder backfrisch?
Backfrisch, genau.
Backfrisch der Mahlentransfer. Das heißt, ja, du bekommst Geld. Auf der anderen Seite wird man sehen, was die Dortmunder jetzt bis Ende Januar nochmal auf dem Transfermarkt tun werden. Aber der Auftritt in Summe zu Hause, auch wenn man geschwächt ist, haben sich, glaube ich, alle Verantwortlichen anders vorgestellt. Und das ist so ein bisschen die Zusammenfassung meines Erachtens zu dem Spiel.
Du hattest die Krankheitswelle schon angesprochen, die komplette Innenverteidigung war quasi außer Gefecht gesetzt. Ob man das jetzt als Ausrede gelten lassen muss, sollte, kann man mit Sicherheit hinzunehmen. Aber wie dann die Tore gefallen sind, dass du dann nach 19 Minuten schon 3-1 hinten liegst, ist dann halt so eine Sache, ob das alles auf die Abwehr abzuwälzen ist. Wurde den Leverkusen natürlich auch extrem einfach gemacht, ne? Klar, die Abwehr war nicht eingespielt. War das letzte Aufgebot, was Nuri Sahin da auf die Position setzen konnte. Und ja, die Leverkusener haben es eigentlich danach relativ clever gemacht, ne? Nach dem 3-1 haben sie den Dortmund dann eigentlich den Ball überlassen, tief gestanden, wie sie es ja auch schon in München gemacht hatten, Fabi. Und was traurig eigentlich ist als BVB-Fan, der BVB wusste eigentlich nicht wirklich viel mit dem Ball anzufangen. 70% Ballbesitz stand am Ende zu Buche, aber meistens dann in Räumen, wo es eigentlich gänzlich ungefährlich war, ne?
Ja, absolut. So kann man es zusammenfassen. Es war dann ja irgendwann, glaube ich, auch schwierig. Natürlich stehen die Leverkusener dann auch defensiv richtig gut. Klar, kann man jetzt gegen argumentieren, wieder zwei Gegentore gefangen. Es ist aber einfach in Summe dann viel zu wenig. Vor allem in der Offensive, glaube ich, war man ja recht gut aufgestellt. Ich glaube, wie gesagt, nach vorne hin geht es kaum besser, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, das ist eindeutig viel zu wenig für Borussia Dortmund, vor allem wenn es gegen die Top-Mannschaften geht, wird es dann sehr, sehr auffällig tatsächlich, dass sich die Dortmunder schwer tun. Und am Ende holst du da halt keine Punkte. Und das spiegelt sich in der Tabelle leider wieder,
Ja,
aus
hast du
Dortmunder
schon,
Sicht.
genau, schon vorweggenommen. Also der Spieltag war definitiv, lief nicht gut für den BVB. Und das internationale Geschäft, das Minimalziel Platz 4, rückt somit auch immer weiter in weitere Ferne. Also die nächsten Spiele dann jetzt unter der Woche in Kiel und dann, Fabi, für dich auch eine super Ansetzung für einen Freitagabend dann in Frankfurt. Da wird sich dann schon zeigen, wo die Reise dann hingeht für den BVB und Nuri Sahin. Muss Nuri Sahin eventuell nach den Spielen um seinen Job bangen?
Also ich glaube, es kommt viel auf diese Woche an. Also du spielst in Kiel, da darf normalerweise nicht schief gehen aus Dortmunder Sicht, wenn du mich fragst, egal welche ja, Spieler dir zur Verfügung stehen, da musst du gewinnen und dann hast du ein Auswärtsspiel in Frankfurt, was wegweisend sein wird, vor allem auch in der Tabelle. Und irgendwann, glaube ich, ist dann der Kredit des Stallgeruchs auch aufgebraucht, meines Erachtens. Also würde ich tatsächlich für all diejenigen, die es mit Nuri Sahin halten, tatsächlich wünschen, dass es 6 Punkte gibt, aber es kann sehr, sehr knackig werden.
Was sagst du wie sagt man, Causa Florian Wirtz? Da waren wir ja alle ein bisschen überrascht. Wie hast du das früher gehandhabt? Treffpunktspiel, meistens immer deutlich früher da gewesen, ne?
Also ich war grundsätzlich jemand, der immer weit vor der Zeit oder vereinbarten Zeit auch anwesend war, weil das in mir so eine gewisse Unruhe immer ausgelöst hat tatsächlich. Deswegen war ich lieber zu früh als zu spät da. In dem Sinne hat man es, glaube ich, am Ende dann auch ganz gut kommuniziert. Ein kleiner Denkzettel für Florian Wirtz hat offensichtlich auch keinen Einfluss aufs Ergebnis gehabt. Und von daher würde ich dahinter einen Haken setzen. Passiert ihm wahrscheinlich auch kein zweites Mal und von daher, glaube ich, kann man es ad acta legen.
Genau, ich denke mal, der Stau rund um Düsseldorf ist ja bekannt und du hast gesagt, wird wahrscheinlich das erste und letzte Mal gewesen sein. Aber fand ich ganz charmant, wie Xavi Alonso das dann umschrieben hat. Hat ja hinterher auch noch seine Minuten bekommen. Von daher viel Theater um nichts eigentlich, ne? Gut, dann lass uns zur Samstagnachmittagskonferenz gucken, die wir alle verfolgt haben, die aber, was die Ansetzung angeht, glaube ich, heute kam auch die Quotenverteilung mit zur zweitschlechtesten in diesem Jahr war. Waren, glaube ich, 5 Teams von unten drin mit dabei. Aber sei es drum, lass uns mal den Anfang machen mit der TSG Hoffenheim. Die Hoffenheim hat den VfL Wolfsburg zu Gast und den Wolfsburgern reicht am Ende beim Gastspiel bei der TSG in der ersten Halbzeit eine Standardsituation zum 1-0 Arbeitssieg bei der TSG Hoffenheim. Und nach dem 1-0 hatten die Wölfe eigentlich weitestgehend alles komplett im Griff, starke Defensivleistung. Aber hinzu kommt, muss man auch erwähnen, mal wieder eine ziemlich harmlose Offensive der TSG.
Boah, war mit Abstand wahrscheinlich das schlechteste Spiel. Wie nennt man es? Fußballerisch ein Offenbarungseid, vor allem von Hoffenheimer Seite, die fußballerisch gar nichts auf die Kette gebracht haben. Ich glaube, über das Spiel brauchen wir gar nicht lange reden. Die Wolfsburger gewinnen 1-0, haben ihren Teil zu dem Spiel auch dazu beigetragen. Das muss man ganz ehrlich so sagen, aber es war wirklich ein ganz zerfahrenes Fußballspiel. Für die Hoffenheimer wird es immer dünner und dünner, die Luft. Jetzt spielst du auswärts, dann beim FC Bayern, du stehst mit 14 Punkten, ein Punkt über dem Relegationsplatz. Ja, es kann sehr, sehr ungemütlich werden in Hoffenheim. Und wie gesagt, wenn man fußballerisch in Betracht zieht, was da geleistet wurde am Samstag, besteht wenig Hoffnung. Meines Erachtens den Wolfsburgern kann es, glaube ich, relativ egal sein, weil sie die 3 Punkte mitnehmen und den Anschluss nach oben halten. Ja. Ich glaube, mehr braucht man dazu, glaube ich, auch gar nicht verlieren zu dem Spiel. Ich
denke auch, sehr gefestigter Auftritt der Wolfsburger Mannschaft, die ja ihren guten Trend der letzten Wochen dann auch weiter fortsetzen. Ziemlich unangenehm zu bespielende Mannschaft, ziemlich intakt. Ralf Hasenhüttl-Welter häufig die gleiche Startformation auch, ziemlich eingespielt die Mannschaft. Bezüglich Transfers kann man bei beiden Mannschaften nochmal kurz drauf blicken, Fabi. Es hatte sich ja schon angedeutet. Riedel Baku aus dem Trainingslager der Wolfsburger direkt weiter nach Leipzig. Soll da ja so ein bisschen Backup oder vielleicht auch ein bisschen mehr Spielzeit dann auf der rechten Seite bekommen, nachdem Benny Hendricks da den Achillessehnenriss sich zugezogen hatte. Nächster Entwicklungsschritt?
Ja, ich glaube für ihn ein super Transfer. Ich glaube, du kommst tatsächlich zu einem Verein, der auch dauerhaft oben mitspielt. Von daher auch für die Leipziger, glaube ich, ein gutes Backup zu Hendricks, der ein paar Monate ausfallen wird. Und von daher, glaube ich, macht der Transfer definitiv Sinn. Genauso muss man natürlich auch für die Wolfsburger sagen, die kurz vor Ende des Vertrags, ich glaube, zum Sommer hin wäre er ausgelaufen, auch nochmal ein paar Euro bekommen. Ich glaube, 4,5 ungefähr sowas. Ja klar, auf der anderen Seite natürlich eine Schwächung für die Wolfsburger, die jetzt für Ersatz sorgen müssen. Aber in Summe würde ich sagen, ein Transfer, der für viele Seiten Sinn ergibt.
Und auf jeden Fall einer, den man mit Sicherheit auffangen kann. Und die Hoffenheimer haben nochmal 9 Millionen rausgeballert für Gift Orban. 22-jähriger Stürmer kommt aus Lyon, einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Letzte Zeit in Lyon auch nur auf der Bank gesessen. Ob er dann die Lösung ist für die Hoffenheim Offensivprobleme, bleibt abzuwarten. Ich glaube, einen Abschluss jetzt am Wochenende gehabt. Und was haben wir noch bei der TSG? Brun Larsen wechselt zu seinem Förderer aus ehemaligen Zeiten zu Sebastian Hoeneß zum VfB Stuttgart. So, und dann, Fabi, lass uns mit dem Spiel weitermachen, was eigentlich mit den meisten Unterhaltungswert geboten hatte am Wochenende, der FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt. Und da siegen die Frankfurter dank eines Tores, vielleicht dem Abschiedstor von Omar Marmoush am Ende, mehr als schmeichelhaft und glücklich mit 1-0. Denn die Paulianer waren also ebenbürtig, kann man sagen.
Ja, eigentlich nicht so guter Auftritt der Frankfurter. Trotzdem irgendwie das Ergebnis über die Zeit gebracht. St. Pauli konnte einem fast leid tun, weil sie fast kontinuierlich angerannt sind. Allerdings eben, glaube ich, schon auch mangels Qualität dann eben nicht mindestens zum Ausgleich gekommen sind. Daher glaube ich schon ärgerlich, dass nicht zumindest ein Punkt dabei rausgesprungen ist, der mit Sicherheit mehr als verdient gewesen war. Und von daher, ja, war es ein ziemlich intensives Spiel in St. Pauli. Und ja, du hast es angesprochen, Omar Mamouche wird wohl wechseln. Ich habe heute noch oder vorhin vor der Aufzeichnung noch gelesen, dass er auf jeden Fall morgen von Anfang an spielen soll.
Oh, nochmal, okay.
Warten wir mal ab. Ich glaube, manchmal kann es im Fußball auch sehr, sehr schnell gehen. Ich glaube, es ist dann auch nochmal eine Art, ein bisschen zu zocken von Frankfurtern aus. Aber ja, ich finde das tatsächlich immer sehr, sehr ärgerlich und schade auch für die Bundesliga, wenn du so einen Spieler hast. Und da sieht man dann eben auch das Kräfteverhältnis im internationalen Vergleich, dass dann die Frankfurter auf Platz 3 stehen in der Bundesliga, ihren Topscorer in der Winterpause abgeben muss. Hochgradig ärgerlich.
Wobei die 60, 70, 80 Millionen, je nachdem, wie sie sich hinterher einigen, eine Mannschaft wie Frankfurt dann auf jeden Fall mitnehmen muss. Da haben sie ja die letzten Jahre auch immer ordentlich Reibach gemacht mit ihren Abgängen. Ne?
Kennen sie ja mittlerweile. Brauchen wir nicht reden, ne? Tobi, aber auf der anderen Seite weißt du genauso wie ich tatsächlich, das sind die Spieler, die du ja am Wochenende sehen willst, ja. Tatsächlich. Ja, und die verlieren wir einen nach dem anderen. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass man alles versucht, die Jungs in der Liga zu halten. Aber offensichtlich sind einem da die Hände gebunden.
Ja. Und die Frankfurter und Markus Krösche sind ja auch relativ bekannt dafür, den einen oder anderen dann wieder aus dem Hut zu zaubern. Ja. So, dann würde ich sagen, Fabi, Trainer wechsel dich, Spielchen. Steffen Baumgart, neuer Trainer bei Union Berlin. Wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Ich glaube, das war die naheliegendste Lösung letztendlich, die es gab. Er ist ja fest verwurzelt im Umfeld der Unioner. Auf der anderen Seite muss man natürlich abwarten, ob das dann wirklich der Perfect Match ist. Jetzt am Wochenende ging es leider nicht so gut los. War natürlich auch ein ärgerlicher Spielverlauf mit der frühen roten Karte, Mitte der ersten Hälfte für Rote, die es dann natürlich schwierig macht. Und so startest du wirklich mit einem ja, gewissen Nackenschlag, glaube ich, auch ins neue Jahr. Die Euphorie musst du aufpassen, dass nicht komplett auslischt, vor allem jetzt unter der Woche, wo die Unioner, na, wen haben sie? Ich glaube, ja, zu Hause gegen Augsburg, wirklich ein Big-Point-Spiel. Und für die Heidenheimer im Umkehrschluss, was ich ganz interessant fand, dass alle Neuzugänge tatsächlich, ja, die im Winter kommen, auch direkt von Anfang an spielen durften, ihren Teil dazu beitragen. Also war ziemlich interessant. Und glaube ich auch, die einzige Mannschaft oder der einzige Club aus dem Tabellenkeller, der wirklich mit mehreren Transfers versucht hat, sich für die Rückrunde eben entsprechend zu verbessern. Also sehr, sehr interessant an sich zum Spiel. Ich glaube, mit der roten Karte brauchen wir nicht viel drüber reden. Es war dann recht oder letztendlich klar, wie die Kräfteverhältnisse, Spielanteile auf dem Platz standen, und dann hat Heidenheim in dem Sinne meines Erachtens auch super verdient gewonnen.
Ja, 1-0 durch Transfer Kretzig, der jetzt das halbe Jahr ausgeliehen ist, kam ja vom VfB zurück, Leihe abgebrochen von den Bayern und direkt wieder weitergeschoben. Und dann hatten wir noch Tsitsipas vom KSC, der dem Angriffsspieler Heidenheimer auch ziemlich gut getan hatte. Ne? Ich glaube, dessen Abschluss wurde ja noch gehalten von Renault, und Beck war es dann, der das 2-0 in der 85. markierte. Du hast die rote Karte angesprochen. Hatte Heidenheim eigentlich danach das Spiel weitestgehend im Griff. Die Unioner waren bemüht, aber so wirklich gefährlich sind sie nicht vors Heidenheimer Tor gekommen. Ne?
Nein.
Deswegen Debüt misslungen. War der erste Bundesliga-Sieg der Heidenheimer seit dem 5. Spieltag. Ein ganz wichtiger, die einzige Mannschaft, die unten im Keller gepunktet hat. Sind ja die letzten Wochen auch immer weiter nach unten durchgereicht worden, aber jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen Luft verschafft im Abstiegskampf. So, was haben wir denn noch am Samstag gehabt? Fabi, der SC Freiburg verspielt fast noch eine sicher geglaubte 3-0-Führung.
Ja, weil die Freiburger nach dem Anschlusstreffer zum 1-3 irgendwie komplett den Kopf verloren haben, wie wenn man den Stecker zieht, was grundsätzlich in dem Sinne die beste Nachricht, glaube ich, für die Freiburger war, dass der Anschlusstreffer durch Harris in der 85. so spät fiel. Ich würde fast sogar so weit gehen, 10 Minuten früher, und das Spiel geht mindestens 3-3 aus tatsächlich. Was total unerklärlich ist, weil bis dahin hat man eigentlich ein relativ ordentliches Spiel abgeliefert. Man führt vermeintlich ja, entspannt 3:0. Und ja, und dann hat sich das Blatt förmlich gewendet. Und wenn die Kieler zum Ende sogar noch zum Ausgleich kommen, ja, wäre es auch gar keine Überraschung mehr gewesen, weil jeder, der die letzten 10, 15 Minuten des Spiels gesehen hat, der weiß, da gab es nur noch eine Mannschaft, die spielt. Was vielleicht auch noch dazu kam, tatsächlich, dass man die Kieler durch individuelle Fehler, in dem Fall Atubolu, zurück ins Spiel holt. Am Ende aber auch hier wieder, muss man ganz klar sagen, es ist ein 3-2-Pflichtsieg, wo die Freiburger mit Sicherheit, ja, sage ich mal, im Rahmen ihrer Möglichkeiten größtenteils des Spiels kontrolliert haben und daher dann auch die 3 Punkte mit nach Hause nehmen.
Ja, gehen da mehr oder weniger aus dem Nichts mit 1-0 durch Dinci in Führung, ne? Schön gespielt. Dann kurz vor der Halbzeit ein richtig klasse Freistoß von Christian Günther. Ich bin der Meinung, hätte man halten können, oder?
Absolut.
Aber trotzdem ein schönes Tor. Ja, Grifo 73. Und dann ging ab der 85. Minute, 5 Minuten vor Schluss, dann die Aufholjagd der Kieler los, aber wurde nicht mehr vom Erfolg belohnt. Und ja, am Ende war es schon der 19. Heimpunkt für die Freiburger. Allgemein jetzt in 8 Heimspielen nur eine Niederlage, 6 Siege, ein Unentschieden. Starker Auftritt der Freiburger zu Hause. Und haben sich jetzt auch oben wieder mit eingenistet, ne? Und bei den Kielern kann man, glaube ich, sagen, Fabi, zu spät aufgewacht.
Ja, habe ich eben schon erwähnt. Tatsächlich, man hat dann irgendwo Lunte gerochen. Da war es dann allerdings zu spät, weil ja, die Zeit eben nicht auf deiner Seite war. Trotzdem kann man sagen, bei den Kielern auch wieder ein Spiel gewesen. Man hat sich nicht abschießen lassen. Man kam dann irgendwie wieder zurück. Und vor allem auch für die Tordifferenz ist es immer gut, dann auch eine Niederlage mit nur einem Torunterschied mitzunehmen.
Gut. Eine Mannschaft, die auch mit im Keller steckt, ist wie Kiel auch der VfL Bochum. Und da hat der Sören uns eine Sprachnachricht zukommen lassen, Fabi. Die hören wir uns jetzt einfach mal an. Das sind so knappe 2 Minuten und danach können wir uns ja noch kurz drüber austauschen.
Ja.
Der VfL Bochum verliert verdient mit 2:0 bei Mainz 05. Ein Spiegelbild der Saison. Ich glaube, so kann man es sehr gut zusammenfassen für den VfL. Unter Dieter Hecking wurde die Mannschaft zwar in der Defensive stabilisiert, aber gerade offensiv hat der VfL enorme Probleme. Nach dem 1:0 durch Jonathan Burkhardt fehlte der Mannschaft die Idee, die Kreativität, ja, überhaupt sich Torchancen zu erspielen. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Kaum eine gute offensive Spielweise. Hoffmann und Broschinski, ja, hingen im Prinzip die ganze Spieldauer in der Luft. Mainz hatte wenig Arbeit mit den beiden, generell mit der Offensive vom VfL. Und als Jonathan Burkhardt dann seinen Doppelpack schnürte, das 2:0 machte, war das Spiel natürlich auch gelaufen. Mainz sehr, sehr verdient, sehr, sehr abgezockt. Ich glaube auch das Comeback von Jonathan Burkhardt nach seiner Verletzung mit 2 Toren. Ja, spricht einfach auch im Moment für die Qualität, die Mainz hat. Das muss man auch so sagen. Sie stehen nicht ohne Grund auf internationalen Plätzen im Moment. Und beim VfL muss der Fokus jetzt klar auf den Mittwoch liegen, wenn es zu Hause gegen den FC St. Pauli geht. Da muss ein Sieg her, egal wie. Wahrscheinlich dann eben noch auch ohne Neuzugänge. Aber die braucht der VfL, wenn die Chance noch da sein soll, die Klasse zu halten. Gerade in der Offensive ein echter Stürmer, beziehungsweise ein Stürmer, der ja Qualität daneben auch für die Bundesliga hat, fehlt. Dementsprechend muss man das Spiel gegen St. Pauli vielleicht mit einem anderen Ansatz wählen, vielleicht ein Boadu reinwerfen, auch wenn er noch nicht den Rhythmus gefunden hat seit seinem Wechsel nach Bochum. Aber irgendwas muss sich Dieter Hecking gerade in der Offensive einfallen lassen, wenn die 3 Punkte in Bochum bleiben sollen.
Ja, Fabi, hörte sich nicht so gut an als VfL Bochum-Fan.
Nee, aber ich glaube, es gibt auch nicht viel, was man da noch hinzufügen kann. Ich glaube, es ist jetzt alles ausgerichtet auf das Spiel unter der Woche. Und mit Sicherheit wird man dann im Nachgang tatsächlich auch ja, ein erstes Fazit ziehen können.
Ja, die Bochumer ja eh ein Lieblingsgegner der Mainzer jetzt gewesen, ne? Also die letzten 12 Duelle alle für Mainz gelaufen. Johnny Burkhardt hat Sören auch angesprochen. Der Junge ist auch unfassbar, wird er ja jetzt auch schon quasi als Nachfolger bei Eintracht Frankfurt für Omar Marmoush gehandelt. Meinst du, das könnte passen?
Nein, weil er hat sich so committed zu Mainz 05, zumindest auch für die Rückrunde. Ich glaube, er ist grundsätzlich ein Spieler, der wirklich auch sehr, ja, gut einschätzen kann, was für ihn und für seine Karriere tatsächlich die richtigen Schritte sind. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn er tatsächlich auch noch über den Sommer hinaus in Mainz bleiben würde, weil er sehr wohl weiß, wie viel er dem Verein auch zu verdanken hat.
Okay. Gut, aber ich glaube, wir können festhalten, bei den Mainzern wird jetzt die Delle in nächster Zeit mal kommen. Oder meinst du, der Höhenflug setzt sich weiter fort?
Ich glaube, du hast jetzt ein ganz schweres Auswärtsspiel in Leverkusen. Da wird sich's zeigen tatsächlich. Und trotzdem kann man einfach nur super, super happy sein, wie man im Moment dasteht, und einfach mal den Moment genießen.
Ja, das sollte man richtig. So, Fabi, und das zweite Topspiel an diesem Wochenende, da konntest du dich freuen, Samstagabend, Flutlichtspiel im Borussia-Park, die letzten Jahre ja eigentlich kein gutes Pflaster für die Bayern, aber am Ende, Harry Kane sei Dank, Sieg der FC Bayern bei einer starken Borussia am Ende mit 1:0.
Ja, tatsächlich würde ich schon sagen, sehr verdienter Sieg der Bayern. Vor allem, wenn man die erste Halbzeit sieht, wo es eigentlich nur eine Mannschaft gab, die für das Spiel was getan hat. Es waren die Bayern. Ansonsten viel Kontrolle auch in der zweiten Halbzeit. Klare Chancen plus für die Bayern. Am Ende ein vermeintlich strittiger Elfmeter, der für mich. Ja, natürlich war es jetzt kein grobes Foulspiel, allerdings reicht es für mich aus, um Olise aus dem
Ja.
Tritt zu bringen. Ansonsten steht er allein, glaube ich, 3, 4 Meter vorm Torhüter und schiebt das Ding links unten in die Ecke. Von daher glaube ich tatsächlich, ist es gar nicht wert, großartig über die Szene zu sprechen. Und in Summe würde ich sagen, ein ziemlich reifer Auftritt der Bayern, die verdient die 3 Punkte mitnehmen, was ein bisschen überraschend war, wenn man die letzten Jahre Auswärtsspiele in Gladbach in Betracht zieht, wo es sehr, sehr schwierig war für die Bayern, was mitzunehmen. Also ein gelungener Auftakt mit dem einen oder anderen ja, Highlight, würde ich sagen. Die Mannschaft fast wieder komplett Möglichkeiten von der Bank frischen Wind reinzubringen, war auch wieder gegeben. Und trotzdem muss man den Gladbachern auch ein grundsolides, gutes Spiel attestieren, wo am Ende aus Gladbacher Sicht natürlich leider keine Punkte rauskommen. Aber ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen meine Zusammenfassung.
Ja, ich glaube, eine Riesenchance, ne, kurz nach der Halbzeit, ein Kleindienstkopfball, den er da vorbeinickt. Aber ansonsten defensiv die Bayern soweit gut gestanden. Aber haben sich auch, fand ich zumindest, doch noch schwer getan, ne?
Ja, klar, aber man darf auch nicht vergessen, dass es in Gladbach mittlerweile oder diese Saison auch nicht so einfach ist. Durfte auch schon der ein oder andere Verein ja wirklich am eigenen Leib spüren. Und von daher glaube ich, ja, ist es schon tatsächlich ein kleines Ausrufezeichen, was die Bayern da gesetzt haben für sich und natürlich auch gut fürs Selbstvertrauen.
Ja, vor allem nachdem die Leverkusener ja am Freitag schon, ne, wieder rangerückt waren durch den Sieg in Dortmund. Gut, also bist du mit deinen Bayern soweit zufrieden?
Ja, definitiv. Jetzt 2 Heimspiele, Hoffenheim und Wolfsburg. Gucken wir mal, wie wir durch die Woche kommen, aber kann ein gelungener Auftakt ins neue Jahr werden.
Vor allem, du hast das gerade noch angesprochen, die Verletzungen kommen mittlerweile zurück, ne? Pavlovic noch nicht gespielt, dann haben wir Ito haben wir noch gar nicht gesehen, den werden wir wahrscheinlich jetzt auch im Laufe der Saison noch dann sehen. Dann haben wir noch einen Stanisic, den haben wir diese Saison noch gar nicht gesehen. Also könnte gut laufen bei den Bayern, wenn alle
Schauen wir
fit
mal,
sind.
ja.
Schauen wir mal. Gut, und dann kommen wir zu den beiden letzten Sonntagsspielen noch, Fabi. Und da haben wir RB Leipzig und da ist ja, wie soll man sagen, der beste Spieler zurück und das hat man bei dem Spiel dann auch sofort gesehen. Xavi ist back mit 2 Toren. RB Leipzig gewinnt am Ende verdient mit 4:2 gegen trotzdem gut mitspielende Bremer.
Ja, so kann man sagen. Also es war wirklich ein gutes Bundesligaspiel. War auch entsprechend Tempo drin. Die Bremer haben auch wirklich versucht mitzuspielen. Am Ende hat sich aber halt die Qualität durchgesetzt. In dem Sinne Xavi Simmons, der wirklich extrem stark zurückkam. Für mich eigentlich auch der Gewinner des Spieltags, nehme ich schon mal vorweg. In der Art und Weise tatsächlich. Und wie gesagt, glaube ich auch ein bisschen balsam für die Leipziger, dass sie mit einem Sieg gestartet sind tatsächlich. Und auch für die Bremer. Es war wirklich ein Auftritt, der kann sich sehen lassen. Spielst halt dann nur gegen eine Mannschaft, die im Regal 1 über dir steht. Und das ist halt so ein Stück weit der springende Punkt. Aber ein tolles Fußballspiel am Sonntagnachmittag.
Ja, denke ich auch. Ja, die Leipziger sich durch den Sieg jetzt auch oben mit eingenistet, ne? Auch jetzt, glaube ich, 5 Punkte Vorsprung schon auf die Dortmunder. Wird man in Dortmund nicht so gerne sehen. Und ich hatte es ja schon vor der Winterpause, vor der letzten Folge schon gesagt. Also mit den Leipzigern, die habe ich jetzt auf jeden Fall mit auf der Rechnung. Auch im Kampf um Platz 2. Haben ja alle dann
Ja.
noch zu Hause. So, und dann haben wir noch den FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Und da ist es. Am Ende Dennis Undav, der Joker, rettet den VfB beim FCA. Der VfB Stuttgart, erste Halbzeit eigentlich ja, mindestens 2, 3 Klassen besser. Spiel komplett im Griff gehabt, 2, 3 hundertprozentige liegen lassen. Der FCA hat danach so ein bisschen besser ins Spiel gefunden, aber nach dem 1-0 durch Undav in der 65. kam auch da nichts mehr vom FCA, der mittlerweile auch immer mehr in so eine Abwärtsspirale gekommen ist und jetzt auch, glaube ich, nur noch 2 Punkte oder wie viele Punkte, Fabi, du hast die Tabelle, glaube ich, gerade offen, auf den Relegationsplatz hat, ne?
FCA hat noch 3 Punkte
3 Punkte,
Heidenheim.
ja. Der Vorsprung, den sie vor ein paar Wochen hatten, dann auch mittlerweile ziemlich zusammengeschmolzen.
Definitiv. Also ich finde, man kann den Augsburgern wieder mal einen Vorwurf machen, weil sie einfach zu wenig nach vorne versucht haben. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich verstehe den Ansatz, den taktischen nicht immer ganz, für welches System die Mannschaft steht. Es ist ein Heimspiel, gut, du spielst gegen den VfB. Am Ende muss man aber auch sagen, es ist einfach viel zu wenig, was der FCA an Aufwand betreibt, um ja, vor allem die Heimspiele auch zu gewinnen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, für die Stuttgarter war es, glaube ich, auch eine Erlösung, auswärts die 3 Punkte mitzunehmen. Passend, dass Dennis Undav als Joker noch das Tor macht, wieder zurück. Von daher wird man, glaube ich, vom VfB die nächsten Wochen tatsächlich auch ja, eher gute Ergebnisse wahrscheinlich sehen. Und ja, in Summe für die Augsburger viel zu wenig. Und jetzt bist du mittendrin statt nur dabei im Abstiegskampf. Und für die Stuttgarter heißt es eigentlich Blick nach oben. Stehst in der Tabelle auf Platz 7, ist noch alles möglich. Der Anschluss zu den, ja, Champions League Plätzen mit 4 Punkten Abstand nach Leipzig auch noch gegeben.
Ja.
Und von daher, glaube ich, bist du beim VfB voll im Soll.
War ein Pflichtsieg, sonst wären sie so ein bisschen im Mittelmaß versunken, ne? Aber so wieder im oberen Drittel mit angedockt.
Definitiv. Also, wie gesagt, unter der Woche jetzt die Augsburger in Berlin mit Sicherheit auch. Ja, ein Spiel, wo es um mehr als wahrscheinlich nur 3 Punkte geht, und die Stuttgarter haben selber in der Hand, gegen Leipzig den Abstand zu verkürzen auf Platz 4.
Genau, du hast jetzt schon ein paar Spiele angerissen. Unter der Woche können wir schon jetzt mal hier sagen, werden wir jetzt keine Folge aufnehmen, aber werden wir eventuell dann auf das ein oder andere Spiel dann in unserer Sonntags- oder beziehungsweise Montagsfolge noch drauf eingehen. Dann lassen wir den 17. Spieltag quasi raus und fangen dann am 18. Spieltag, machen wir dann weiter. Wir können mal kurz durchgehen, Fabi, jetzt am Morgen, wir nehmen ja heute am Montag auf. Dienstag, der BVB in Kiel, sagtest du schon im Laufe der Folge, darf eigentlich nichts anbrennen.
Nee, glaube ich nicht. Also da musst du gewinnen. Es muss. Gibt es keine zwei Meinungen. Wie gesagt, ich mache mal den Dienstag und du kannst den Mittwoch
Machen
zu
wir
Ende
so,
machen.
gerne.
Wir haben Leverkusen gegen Mainz, vermeintlich tabellarisch das Topspiel des Spieltags. Ich gehe aber davon aus, dass sich die Leverkusener ziemlich souverän durchsetzen werden. Frankfurt gegen Freiburg. Ja, Freiburg mit seiner latenten Auswärtsschwäche, glaube ich, auch ein bisschen im Zugzwang, mal was Zählbares zu holen, und was auch ein Spiel werden wird, wo es sich wirklich zeigen wird, ja, welchen Charakter die Mannschaften haben, ist Wolfsburg gegen Gladbach, mit, ja, den Gladbachern, die durchaus berechtigt nach oben schielen Richtung internationale Plätze. Schauen wir mal.
Gut, dann mache ich mit den 5 Mittwochsspielen noch weiter. Ja, das Spiel, was gerade im Ruhrgebiet jetzt viele Leute in einem Mittwoch vor Augen haben, das 6-Punkte-Spiel. Der VfL Bochum empfängt den FC St. Pauli. Muss ein Pflichtsieg sein sollte ein Pflichtsieg sein für den VfL Bochum. Ich glaube aber wirklich, dass es maximal ein Unentschieden wird. Der VfL Stuttgart hat RB Leipzig zu Gast. Da gehe ich davon aus, dass die Leipziger sich jetzt durchsetzen werden. Knappes 2-1. Die Bayern. Ja, könnte ziemlich böse enden für die TSG Hoffenheim in der jetzigen Verfassung. Also alles, was unterm 4-0 ist, würde ich sogar noch als Erfolg titulieren. Bremen hat Heidenheim zu Gast, Heimsieg Bremen. Ja, und Union gegen Augsburg, Punkteteilung.
Ja, das gut zusammengefasst. Dann sind wir auch schon beim Gewinner des Spieltags, oder?
Den Gewinner des Spieltages, den hattest du auch schon vorweggenommen.
Bei ja, dir? Ich glaube, Sören hat uns auch noch mal eine Sprachnachricht zukommen lassen.
Genau, mit dem so überrascht viel, er mal wieder.
Ja, so viel vorab, es ist eine Überraschung, ja.
Ja gut, bei dir war es Xavi Simmons und ja. Den hätte ich eigentlich auch genommen. Da fehlen mir echt die Worte. Wen könnte ich denn da jetzt nochmal nehmen? Ich nehme Christian Günther vom SC Freiburg. Trifft nicht so häufig das Tor. Und jetzt mit so einem schönen Freistoßtor. Bei mir wäre es Christian Günther. Und wir beide, Fabi, können uns jetzt, glaube ich, schon mal verabschieden. Wir hören uns dann nächste Woche.
Auf jeden Fall.
Und die Folge lassen wir dann auspendeln mit Sörens Gewinner des Spieltages. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne,
so machen wir's. Bis dahin. Schöne Fußballwoche. Bis dann. Ciao.
Mein Gewinner des Spieltags heißt Magnus Carlsson, der ja, Schach-Superstar aus Norwegen, tritt ja mittlerweile für die Schachabteilung des FC St. Pauli in der Bundesliga auf, feiert jetzt am Wochenende den ersten Sieg überhaupt für St. Pauli in der Bundesliga. Von daher mein Gewinner des Spieltags.
Mal wieder für eine Überraschung gut gewesen, Sören. Wir waren beim Schach anstatt beim Fußball, aber wir sind offen für alles. Das war Sörens Gewinner des Spieltages. Macht es gut, bis dahin, wir hören uns dann in der nächsten Woche.